Deutschlandfunk, Medias Res.
Es gibt also Regeln, um die Arbeit der Presse überhaupt erst möglich zu machen. Das haben wir eben gehört am Beispiel Informationsfreiheitsgesetz. Es gibt aber auch Regeln, die für die Arbeit von Medienschaffenden gelten. Und wie sehr diese Regeln immer wieder verändert werden müssen, das wird vielleicht am besten deutlich, wenn man sich den viel zitierten digitalen Wandel anschaut. Dazu passt das Motto zum diesjährigen Welttag der Pressefreiheit, nämlich Journalismus unter digitaler Belagerung. Und wenn wir mal in dem Bild bleiben wollen, da sind die Burgen der klassischen Medienhäuser ganz schön gestürmt worden. Von YouTubern zum Beispiel, deren Videos manchmal mehr Zuschauerinnen haben als die Tagesschau. Oder von Online-Plattformen, die den Zeitungen Konkurrenz machen. Oder auch von Podcasts mit einer größeren Reichweite als etliche Radiosender. Mit Tobias Schmid, dem Chef der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen, habe ich darüber gesprochen, welche neuen Regeln es für diesen digitalen Wandel, für die digitale Welt braucht und ob er der alten, analogen Medienwelt manchmal hinterher trauert.
Nö, und ich glaube, das tut auch nicht Not, denn es hat sich zwar ganz vieles verändert für jeden von uns, aber die Prinzipien, nach denen Medienregulierung funktioniert, sind ja gleich geblieben. Das heißt, auf der einen Seite ist es unsere Aufgabe, die Freiheit der Meinungsäußerung zu schützen. Und auf der anderen Seite müssen wir eben das in Balance bringen mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen, der Menschenwürde, der Vielfalt und der Nutzer. Und solange die Prinzipien gleich sind, muss man neue Wege und neue Lösungen finden. Und da sind wir dabei. Und manchmal dauert das dann 2 Wochen länger, als einem das als ungeduldiger Mensch passt. Aber das wird schon klappen.
Genau, wir reden gleich über all das, was daran hängt, Digital Services Act und so weiter, alles das, was es an neuen Regulierungsformen gibt. Sie sagen, grundsätzlich die Prinzipien haben sich nicht verändert, aber eben ja, die Herangehensweise muss sich ändern. Was würden Sie denn sagen? Wie weit sind wir auf diesem Weg? Wie viele Schritte müssen wir vielleicht aber auch noch gehen?
Na, ich glaube, wir sind schon ein ordentliches Stück weitergekommen. Wir haben ja unterschiedliche Bereiche. Wir haben auf der einen Seite das ganze Thema von Hass und Aggressivität. Und da braucht es gar nicht so viel neue Regeln, sondern das ist eher ein Vollzugsdefizit. Also die Frage, wie man die Masse in den Griff bekommt. Und ich glaube, hier haben wir in Deutschland einen Riesenschritt machen können. Wir haben vor einigen Monaten seitens der Medienanstalten begonnen, das Netz mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nach Rechtsverstößen zu durchsuchen. Das ist außerordentlich effizient, so dass wir die Anzahl von Verstößen, die wir identifizieren, deutlich hochfahren könnten. Und jetzt geht es darum, wie setzt man dann auch Recht durch? Das heißt also, wie sorgt man dafür, dass diese Verstöße auch geahndet werden, auch grenzüberschreitend? Das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ein anderes Thema, das sicherlich noch am Anfang steht bei der Suche nach einer Lösung, sind die Themen Propaganda und Desinformation. Das ist ein Themenfeld, das ist enorm schwierig, weil sich all das ja immer an der sozusagen Herzkammer der Demokratie abspielt, also am Recht auf freie Meinungsäußerung und da angemessene Formen zu finden. Da suchen wir, da sucht auch die Europäische Union und die Mitgliedstaaten noch nach ein paar der Antworten.
Vielleicht fragen wir oder beziehungsweise gehen wir auf diesen zweiten Punkt gleich weiter ein. Zunächst mal, Sie haben gesagt, mit künstlicher Intelligenz wird zum Beispiel nach Hassrede, nach Verleumdung, nach Hate Speech und so weiter gesucht. Es gibt auf der europäischen Ebene, beziehungsweise die Einigung gibt es jetzt auf europäischer Ebene für den Digital Services Act. Das soll dann einen neuen Rahmen schaffen auf europäischer Ebene, um das Ganze besser verfolgen zu können, tatsächlich auch. Ist das, es wird oft vom digitalen Grundgesetz gesprochen, ist das tatsächlich eine angemessene Bezeichnung?
Also der Digital Services Act ist zweierlei. Er ist auf der einen Seite natürlich ein extrem wichtiger Schritt, weil hier zum ersten Mal Grenzen für das Agieren im Netz, auch für die großen Plattformen aufgezeigt werden. Und das von Europa mit Sicherheit nicht der schlechteste Absender für sowas. Also insofern.
Kann Europa da Maßstäbe setzen?
Das tun wir. Und das haben wir bereits im Bereich des Datenschutzes getan. Und das wird hier wieder so sein. Und wer könnte das besser als Europa? Denn der permanente Kampf dieser Balancen, also Freiheit auf der einen Seite, aber auch Regeln zum Schutz von Schwächeren auf der anderen, ist eben etwas sehr Europäisches. Und ich glaube schon, dass das richtig ist. Der DSA ist, wie all diese Normengebilde, sicherlich in manchen Bereichen dann aber auch nur ein Anfang. Da werden trotzdem Fragen unbeantwortet bleiben. Es gibt eine verhältnismäßig komplizierte Struktur, wie in Zukunft dann Recht durchgesetzt werden soll. Und das wird sich dann erstmal finden müssen, denn jedenfalls im Bereich Medien haben wir ja bereits Strukturen. Das heißt, die 27 Medienregulierungsbehörden in Europa haben bereits einen Zusammenschluss. Wir haben eine Vereinbarung, wie wir miteinander kooperieren, ein sogenanntes Memorandum of Understanding. Das fängt gerade an, gut zu funktionieren. Jetzt muss man wieder gucken, wie man das mit dem DSA abgleicht. Aber das ist eben in solchen Umbruchphasen so und wir werden auch dafür eine gute Antwort finden.
Aber es ist dann schon gut oder es ist ein Schritt weiter, wenn man das NetzDG dann ablöst durch so eine europäische Regulierung.
Naja, es gibt bestimmte Bereiche, wo man einfach eine europäische Antwort finden muss, insbesondere gegenüber den auch außereuropäischen Unternehmen. Deswegen für juristische Liebhaber ist das hier in diesem Fall auch eine Verordnung. Das heißt, sie gilt eben auch für Unternehmen von außerhalb Europas. Das unterscheidet die Verordnung von der Richtlinie. Und natürlich ist es so, dass wir in vielen Fällen paneuropäische Konstellationen haben bei der Frage, wie mächtig sind eigentlich Plattformen. Und da macht es dann wahrscheinlich schon Sinn, eine paneuropäische Lösung zu finden. Ob das in jedem Einzelfall Sinn macht und ob das sozusagen bei der Masse der operativen Verstöße, die wir sozusagen feststellen, am Ende Sinn machen wird, das werden wir sehen. Wie das immer so bei Europa ist, muss man gleichzeitig ein bisschen aufpassen, dass sich das Ganze nicht zum bürokratischen Monstrum auswächst.
Sie haben eben schon ein paar Mal dieses Spannungsverhältnis angesprochen zwischen Freiheit auf der einen Seite, wir reden jetzt auch anlässlich des Tages der Pressefreiheit, also die Freiheit der Presse, die ja nun auch viel gelobt ist im Internet und zum Teil wird von einer Demokratisierung tatsächlich auch in den Medien gesprochen, in dem jeder zum Sender werden kann. Auf der anderen Seite eben die Regeln, die Einschränkungen, die es gibt, um, Sie haben einige Punkte angesprochen, Schutz von Bevölkerung oder auch Schutz vor Hassrede zu ermöglichen. Natürlich gibt es weder schwarz noch weiß, aber wenn man in diesem Spannungsverhältnis sich mal bewegt, wo stehen Sie da? Würden Sie sagen, Sie haben da eine gewisse Tendenz in eine der beiden Richtungen?
Ja, absolut. An der Tür der Landesanstalt für Medien NRW steht der Meinungsfreiheit verpflichtet und so meinen wir das auch. Wissen Sie, Medienregulierung ist ja kein Selbstzweck, so wie Regulierung sowieso nie Selbstzweck sein sollte, sondern die Kernidee ist, dass wir die Freiheit einer Demokratie, der Medien, in diesem Fall auch des Netzes, nur gewährleisten können im Sinne einer stabilen Freiheit, wenn gleichzeitig auch einige Grundregeln eingehalten werden. Und eine dieser Grundregeln, jedenfalls im europäischen Verständnis, ist eben, dass wir bestimmte Gruppierungen schützen, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche oder Minderheiten. Und deswegen ist es ganz klar, das Durchsetzen dieser Regeln hat am Ende immer nur ein Ziel, nämlich eine stabile Freiheit für alle zu ermöglichen.
Und wenn dann Forderungen nach neuen Regeln kommen, ich sag mal, dann steht zum Beispiel, wir haben, wenn wir zurückgucken, vor einigen Jahren das Beispiel Rezo gehabt mit der Zerstörung der CDU. Ja. Da kamen schnell dann Stimmen, die gesagt haben oder gefordert haben, dass es im digitalen Raum neue Regulierungen vielleicht braucht. Glauben Sie, das sind dann vor allem die Angegriffenen, in diesem Fall war das tatsächlich so, die sich dann zu Wort melden oder ist da auch was dran?
Na, ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es vielleicht eine gute Idee ist, dass wir in Deutschland eine staatsferne Medienaufsicht haben. Das heißt, dass die Medien beaufsichtigen, eben nicht einem politischen Reflex folgen, sondern dass wir das schon in Balance bringen. Und ich glaube, bei diesem ganzen Thema der Kommunikationsformen im Netz brauchen wir zwei Dinge. Auf der einen Seite ein ganz klein bisschen demokratische Gelassenheit und Selbstbewusstsein. Das führt eben dazu, dass man damit leben muss, dass viele Menschen vieles sagen und nicht alles davon gefällt einem. Und auf der anderen Seite muss man dann an der Grenze, wo es tatsächlich Rechtsverstöße sind und nicht nur eine Geschmacksfrage, auch mit großer Konsequenz auftreten. Und ich glaube, dass wir da sind wir mit Sicherheit noch nicht im Ziel, also im Gegensatz zu diesem Fall, vorgehen gegen klare Rechtsverstöße im Bereich Hass oder Jugendgefährdung, die wir in Deutschland mit dieser künstlichen Intelligenz nach vorne bringen, übrigens als erste in Europa. Da sind wir schon relativ weit, auch wenn das noch nicht greift, aber das wird in Kürze passieren, im Bereich der Äußerungsdelikte, wie man so schön sagt, also dort, wo es immer um die Frage geht, was ist Propaganda oder Desinformation und was ist tatsächlich ein Rechtsverstoß, da sind wir noch ein bisschen suchend. Ich würde tendenziell dazu mahnen, dass man da aber vorsichtig ist und sich auch ein bisschen daran gewöhnt, dass Demokratie eben auch bedeutet, dass man die Meinungen zulässt, die man nicht mag.
Und um nochmal beim Beispiel YouTube zu bleiben, wer sollte da verantwortlich gemacht werden für die Inhalte? Sind das dann eher die YouTuber oder sind das dann die Multichannel-Plattformen, die dahinter stehen, die Vermarkter auch?
Eine extrem gute Frage, die auch extrem schwer zu beantworten ist. Also das Grundprinzip muss immer lauten, dass derjenige, der gegen Recht verstößt, das ist der einzelne Akteur, auch der ist, gegen den wir vorgehen sollten. Aber natürlich stellt sich die Frage, wo ist die Verantwortung der großen Plattformen? Nehmen Sie ein ganz einfaches Beispiel. Wissen Sie, oft unserer Beobachtung nach ist nicht die einzelne Aussage das Problem. Das Problem kann aber sein, wenn diese einzelne Aussage durch technische Manipulation vervielfältigt wird. Wenn also Hunderttausende von Reaktionen auf einen Post geschehen und beim näherem Hinsehen stellt man fest, diese Hunderttausenden von Reaktionen sind gar nicht authentisch, sondern inauthentisch, weil sie durch einen technischen Trick erzeugt wurden. Diesen technischen Trick in den Griff zu bekommen, kann nur die Plattform. Mhm. Und hier, glaube ich schon, müssen wir nochmal darüber nachdenken, ob man Plattformen hier nicht mehr in die Verantwortung nehmen muss, einfach weil die eigentliche Täuschung und damit Demokratiegefährdung durch das Element entsteht, dass es eben eine massenfache Resonanz auf etwas gibt, was tatsächlich möglicherweise nur ganz wenig Resonanz bekommen hätte.
Und da wären Sie, da wären die Medienanstalten dann entsprechend die Kontrolleure der privaten Medien.
Naja, das bietet sich an. Ich wüsste nicht, wer es sonst machen sollte, denn das ist ein einfaches Prinzip. Medien dürfen nicht durch den Staat selbst beaufsichtigt werden. Man kann immer darüber nachdenken, bis wohin gehen Selbstverpflichtungen der Industrie. Ich glaube aber, dass diese Selbstregulierungsmechanismen am Ende immer nur dann funktionieren, wenn es hinter der Selbstverpflichtung dann noch sozusagen das Damoklesschwert gibt, dass auch eine Aufsichtsbehörde tätig werden könnte. Das, wie soll ich sagen, befördert die positive Motivation von Unternehmen, sich sozial adäquat zu verhalten, erfahrungsgemäß extrem.
Ein anderes Thema würde ich gerne noch ansprechen. Sie haben es eben schon genannt, die Desinformation, die eben auch im digitalen Raum natürlich zum Teil neue Dimensionen erreicht hat. Wir sehen das ganz oft jetzt am Beispiel des aktuellen Konflikts, des Kriegs in der Ukraine, des russischen Angriffskrieges. Da gab es das Beispiel, dass die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ein Sendeverbot gegenüber RT ausgesprochen hat, dem russischen Staatssender, weil keine Sendelizenz vorlag, dann auch ein Zwangsgeld ausgesprochen hat. Inzwischen sind sowohl RT als auch Sputnik in der EU verboten. Zeigt sich da die wehrhafte Demokratie?
Ja, da zeigt sich die wehrhafte Demokratie, wenn auch auf zwei sehr unterschiedliche Arten. Und deswegen ist der Fall so interessant. In der Tat ist es so, dass wir in Deutschland dieses Thema RT bereits adressiert hatten vor dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts und die Medienanstalten federführend hier tatsächlich die Kolleginnen in Berlin-Brandenburg tätig geworden sind. Und zwar aufgrund einer sehr einfachen Rechtslage. RT hatte keine gültige Lizenz. RT hätte vielleicht auch Schwierigkeiten bekommen, eine zu erhalten, denn in Deutschland gilt das sogenannte staatsferne Gebot. Das heißt, Medien dürfen nicht durch den Staat, auch nicht durch andere Staaten, unmittelbar oder mittelbar betrieben werden. Das hat funktioniert. Das Verfahren war auch schon abgeschlossen, als die Sanktionen kamen. Das heißt, in Deutschland hatten wir die Situation, jedenfalls was RT.de anging, bereits im Griff.
Da ist im Grunde nur noch mal Klarheit geschaffen worden auf europäischer Ebene.
Genau. Darüber hinaus, ja. So, und die Maßnahmen auf europäischer Ebene versteht man wiederum nur, und daraus ergibt sich vielleicht auch ein bisschen ein Handlungsbedarf für die Europäische Union, versteht man nur, wenn man weiß, dass dieses staatsferne Prinzip in den meisten anderen Mitgliedstaaten nicht besteht. Das heißt also, in den meisten der anderen Mitgliedstaaten gab es diese Möglichkeit, die wir in Deutschland hatten und auch genutzt haben, gab es nicht. Und gleichzeitig nahm die Bedrohungslage vor allen Dingen in den baltischen Republiken, in Tschechien oder auch in Polen sehr zu, sodass sich die Europäische Kommission gezwungen sah, die Maßnahme dieser sogenannten Wirtschaftssanktionen zu verhängen, was im konkreten Fall wahrscheinlich richtig ist, aber was uns natürlich auch zeigt, eigentlich sollte das nicht der Plan A sein. Der Plan A sollte sein, dass man eine stabile rechtliche Grundlage hat, aufgrund derer dann eine unabhängige Medienaufsicht einen Fall prüfen und vollziehen kann. Ich werde immer ein bisschen restnervös, wenn der Staat selbst tätig wird und Medien unterbindet, auch wenn ich im konkreten Fall abstrakt dafür Verständnis habe und im Konkreten auch gar kein Problem, weil wir das Problem in Deutschland sowieso schon gelöst hatten.
Da sind wir jetzt im Grunde noch bei den klassischen Medien tatsächlich auch. Wenn wir uns dann jetzt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auch in den sozialen Medien umschauen, da ist ja tatsächlich dann auch die Desinformation nochmal auf einer ganz anderen Spur auch im Grunde. Wie muss da die Demokratie vielleicht noch wehrhafter werden?
Ich glaube nicht, dass es ein schwierigeres Thema gibt für unseren Bereich in der Beantwortung. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es drei Dinge, die man angehen kann. Eines davon haben wir in Deutschland schon, das ist die sogenannte Pflicht zur journalistischen Sorgfalt. Das heißt also, wir als Medienaufsicht können tätig werden, wenn solche Angebote gegen journalistische Sorgfaltspflichten verstoßen. Das ist etwas, was auch die meisten anderen Mitgliedstaaten in Europa übrigens noch nicht haben und wofür ich sehr werbe. Das wird aber nicht reichen. Unsere Erfahrung ist, dass wir natürlich weitere Phänomene haben, wo es auch schwer zu sagen ist, ist das jetzt ein Sorgfaltspflichtverstoß oder nicht. Und hier glaube ich, könnte ein zweiter Schritt sein, dass man sich Transparenzvorschriften nochmal klarer anguckt. Ich glaube schon, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, Inhalte besser zuzuordnen, wenn sie wissen, woher sie kommen. Und wenn man sozusagen klar kennzeichnen muss, insbesondere wenn man staatlich ist oder staatsfinanziert ist, dass das so ist, wenn solche Transparenzpflichten bestünden, dann würde das erstens die Möglichkeit der Täuschung reduzieren und zweitens uns im Falle des Verstoßes einen relativ einfachen Schritt ermöglichen, Maßnahmen einzuleiten. Und das Dritte, was man sich mit Sicherheit anschauen muss, ist das, was wir vorhin schon adressiert hatten, das ist eben die Frage, müsste man nicht gezielt gegen technische Manipulationen vorgehen? Also zum Beispiel dieses sogenannte Coordinated Inauthentic Behavior, also der Versuch, eine Meinung dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung zu pushen, dass man ihr technisch sozusagen in der Relevanz nachhilft. Und diese Trias könnte funktionieren, also journalistische Sorgfaltspflichten, Transparenzvorgaben und ein Vorgehen gegen technische Manipulationen. Das wäre aus unserer Sicht sicherlich wünschenswert.
Letzte Frage dann zur Regulierung. Sie sind der Jurist im Gegensatz zu mir. Wäre eine Novellierung zum Beispiel des Digital Services Actes möglich mit Blick auf diese drei Punkte, auf Manipulationen, auf Transparenz, auf Sorgfaltspflichten?
Also den DSA wird sicherlich jetzt zunächst mal niemand wieder anfassen, weil er gerade erst verabschiedet wurde. Aber ich glaube, dass die Europäische Kommission den nächsten Schritt bereits vorbereitet. Der sogenannte Media Freedom Act wird in Brüssel diskutiert. Und da wird es vor allen Dingen um Fragen der Demokratiesicherung gehen. Und dort könnte man das einbringen. Und was man sich sicherlich auch anschauen muss, ist die Grundlage auch für ganz klassische Verbreitungsformen, die sogenannte AVMD, die Audiovisual Media Services Directive. Denn dort müsste man dann auch Antworten finden, zum Beispiel auf die Frage, wie gehen wir mit grenzüberschreitenden Fällen um? Was machen wir, wenn ein Angebot zwar in Deutschland untersagt wird, sich dann aber in einem anderen europäischen Mitgliedstaat aussucht, um von dort aus zu agieren? Das sind momentan Konstellationen, gegen die man schwer vorgehen kann. Klassisches Beispiel übrigens ist auch noch aus der alten Welt die Satellitenverbreitung. Das heißt, wenn ein Sender seinen Sitz sonst wo in Europa hat und auf den Satelliten aufgeschaltet wird, dann ist es für den in diesem Fall deutschen Regulierer extrem schwer dran zu kommen, weil es dafür keine klaren Regelungen gibt. Also ich glaube, der deutsche Gesetzgeber wird sich sicherlich ein paar Dinge angucken, vielleicht auch beim Bereich Transparenz und der Medienstaatsvertrag, der oft gescholten wurde, oder der Rundfunkstaatsvertrag, der heute Medienstaatsvertrag heißt, hat bereits mit der journalistischen Sorgfaltspflicht zum Beispiel einen ersten sehr großen Schritt getan. Wir sind relativ weit vorne. Der oft gescholtene Föderalismus hat hier ganz gut funktioniert und vielleicht nehmen die Länder das zum Ansatz, sich das erneut anzugucken. Und die zweite Ebene ist die europäische. Und da habe ich den Eindruck, dass auch daran gearbeitet wird. Natürlich auch unter dem Eindruck der aktuellen Situation in der Ukraine.
Und das Gespräch mit Tobias Schmid, dem Chef der Landesmedienanstalt NRW, haben wir aus Termingründen schon gestern aufgezeichnet.